Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr hört Achtsam. Das ist ein Podcast, in dem es um Achtsamkeit geht. Wir sprechen über Achtsamkeit. Mai Höeng ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und bringt uns immer Studien mit und am Ende einer jeden Folge auch eine schöne Übung, die sie extra für euch entwickelt hat. Also man kann sagen, es sind meistens ganz klassische Meditationen, ne?
Ja, klassische Meditation. Manchmal mache ich aber auch so Imaginationsübungen oder so. Oder wir hatten auch einmal eine Folge, da habe ich so eine kleine Qigong-Übung angeleitet. Aber sonst sind das Meditationen.
Oder eine Gehmeditation war auch schon mal dabei.
Ja.
Mein Name ist Diane Hielscher, ich bin Moderatorin und Autorin und Achtsamkeitsfan und wir beide lieben unsere Themen. Danke für eure E-Mails achtsam@deutschlandfunknova.de. Ihr schreibt uns, dass sich das so anhört, als hätten wir Spaß bei der Arbeit.
Ja, haben wir.
Das freut uns, genau. Dem ist nämlich so. Und vielen Dank auch nochmal an euch, die ihr uns Themenvorschläge macht. Mai Höeng, magst du ganz kurz mal sagen, worum es heute geht?
Ja, wir sprechen heute über Mental Load.
Und kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Definition für Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben, uns verraten?
Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Also unter Mental Load versteht man quasi so die geistige, kognitive oder auch organisatorische Last, die Menschen tragen, um einfach ihr alltägliches Leben zu bewältigen. Dazu gehört der Haushalt, Kindererziehung, einfach den ganzen Familienbetrieb am Laufen zu halten. Und wichtig ist, dass diese Last oft unsichtbar ist. Also es ist einerseits dieses Planen, Nachdenken darüber, über Pflichten, die man hat, aber auch diese emotionale Arbeit, also dass man die Emotionen in der Familie auffängt, aufrechterhält, versucht alle zu beruhigen und das läuft oft so im Hintergrund ab. Also das sind diese unsichtbaren To-Do-Listen, die wir alle mit uns rumtragen.
Quasi die Planung der Zukunft, ne? Also was koche ich morgen zum Essen und an welchen Kindergeburtstag muss ich denken und was muss ich einkaufen und was fehlt und so. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich an Christina, die uns das auch nochmal vorgeschlagen hat und die achtsam hört und gesagt hat, wollt ihr nicht mal was über achtsam umgehen, eben genau mit diesem Mental Load machen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine schöne Idee. Und ja, jetzt sind wir quasi auf einer Wellenlänge und wissen, worum es geht. Und der erste Schritt ist wahrscheinlich achtsam, das erstmal wahrzunehmen. Wie ist denn mein Mental Load so, ne? Also wie ist denn im Alltag, an was denke ich eigentlich den ganzen Tag?
Ja, es ist ja oft so, dass wir dann irgendwann in so einem Automatismus drin stecken und dann einfach nur noch machen. Und das bezeichnen auch viele, die sehr unter Strom stehen, gestresst sind, dass sie wie so eine Maschine einfach nur noch machen, tun, 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 ohne mal innezuhalten und zu gucken, was ist denn da eigentlich? Also was mache ich da eigentlich und woran denke ich eigentlich? Und ist das vielleicht zu viel auch? Und was macht das mit meinem Körper?
Und in dem Zusammenhang ist mir ganz wichtig zu sagen, die Werte. Was haben wir schon oft über Werte gesprochen? Wir haben gesagt, schreibt euch eure Werte auf. Was ist euch wichtig im Leben? Keine Ahnung, 5 bis 7 oder 8 Werte, wo ihr sagt, das ist mir wichtig und danach möchte ich leben. Und bei Mental Load, finde ich, ist es immer ganz, ganz wichtig, sich wirklich aufzuschreiben, was sind meine Werte im Leben? Weil wir haben oft Mental Load wegen Dinge, die wir glauben, machen zu müssen, die wir aber vielleicht gar nicht machen wollen und wir rennen dann irgendwas hinterher, was irgendwie oktroyiert ist, wo die Gesellschaft sagt, das muss man machen oder vielleicht die anderen Eltern in der Kita oder lauter irgendwie so diffuser gesellschaftlicher Druck, von dem wir glauben, wir müssten das machen, aber vielleicht wollen wir das gar nicht machen. Und wenn wir dann selbstbewusst mit uns selber erstmal in Klausur gehen und sagen, ich möchte gar nicht immer, keine Ahnung, frische Kuchen backen die ganze Nacht. Ich möchte lieber eine halbe Stunde meditieren und schlafen. Dann kann man sagen, ja, ich habe diesen Kuchen gekauft.
Ich finde das so zentral, ja, so, so wichtig auch. Also diese Grundannahmen, die auch dem so zugrunde liegen. Ne? Also wenn man denkt, ich muss die perfekte Hausfrau sein, also wie du sagst, ne, abends irgendwie noch Kuchen backen oder so. Erstens, was bedeutet überhaupt perfekte Hausfrau? Zweitens, das gibt's gar nicht. Also das wäre ja wie dieser eine Film mit diesen Frauen, die alle so die Frauen von Stepford oder so ganz perfekt sind und in echt sind das alles Computer, ne? Und sich das einfach zu vergegenwärtigen, was treibt uns eigentlich an und wo wollen wir, wie du es schon richtig sagst, in welche Richtung wollen wir eigentlich? Was sind wirklich unsere Werte?
Und dann können wir nämlich auch aussortieren und sagen, das mache ich jetzt bewusst nicht. sondern ich mache stattdessen XY. Ich gehe zum Sport oder eben mache meine Achtsamkeitsübung oder schreibe in mein Journal. Und dann ist es halt nicht gemacht. Vielleicht ist es gar keine so große Katastrophe, wie wir vielleicht denken. Also ich finde, das ist bei der Achtsamkeit der allererste Schritt, wirklich ganz brutal mit sich selber erstmal in Klausur zu gehen und aufzuschreiben, was mache ich den ganzen Tag? Und ist mein Leben wirklich ein Jump-and-Run-Spiel und muss ich die ganze Zeit immer an alles denken? Und wer sagt, dass ich an all das denken muss? Und ist das wirklich alles genau gleich wichtig für mich? Ist das wirklich alles nötig? Und im nächsten Schritt können wir dann aussortieren. Aber dazu mehr, ne? Gleich später, Schritt für Schritt, genau, in dieser Folge. Ich habe da immer, ich finde das Thema auch so großartig, deswegen habe ich hier so ein Laberflash.
Wichtig.
Frauen, also diese Folge ist vor allem für Frauen, ja? Frauen hatten ja schon immer mehr Verantwortung, gerade im Haushalt. Wir werden ja so großgezogen.
Ja, wir sehen das ja an unseren Modellen rundherum gesellschaftlich. Wir betrachten unsere Mütter, wie die ganz viel gemacht haben. Und dieses klassische Modell, was ja glücklicherweise jetzt so auch nicht mehr besteht, die Frau ist nur zu Hause am Herd oder so, das gibt's ja so in unserer Gesellschaft glücklicherweise gar nicht mehr so verbreitet. Aber dementsprechend bedeutet das auch, dass Frauen doppelt einfach viel machen müssen. Sie müssen sowohl irgendwie einen Job erledigen, aber dann auch noch zu Hause den Haushalt schmeißen. Und das Leben ist einfach auch komplexer geworden, nicht? Also es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Man muss bei den Kindern irgendwie gucken, ja, sie können in die AG und dies und das. Also ganz, ganz viele Aufgaben, die zu erledigen sind. Und ich möchte in diesem Rahmen auch einen ganz tollen Buchtipp mit euch teilen. Oder eigentlich ist es ein Comic. Das ist von einer französischen Feministin, dieses Comic, und die heißt Emma, und die hat auch diesen Begriff Mental Load sehr stark geprägt oder in das Zentrum der Aufmerksamkeit gebracht, und der Comic heißt Ein anderer Blick, feministischer Comic gegen die Zumutung des Alltags, und da hat sie wirklich ganz, ganz viele Alltagssituationen, in denen immer wieder gezeigt wird, wie Frauen wirklich Aufgaben von A bis Z erledigen, also sei es kochen, nebenbei sich um die Kinder kümmern und. Oft halt in heterosexuellen Beziehungen, wo die Frau halt mehr übernimmt. Und dann so eine klassische Situation kommt dann der Mann und sagt doch, aber du hättest doch einfach mal fragen können, ne? Dann hätte ich dir gern geholfen. Und genau diese Frage, dieses du hättest doch einfach mal fragen können, ist halt voll der Reizpunkt, denn die Frau ist nicht nur dafür zuständig, alles zu machen, sondern sie muss sich auch darum kümmern, dass der Mann Bescheid weiß, was er zu machen hat. Also auch noch das muss sie managen. Und das legt wirklich diesen Finger in die Wunde. Alles muss geplant werden durch die Frauen.
Und vor allem durchdacht werden. Das finde ich ja so interessant. Also Männer sagen dann manchmal, ne, wir bleiben genau tatsächlich jetzt in dieser heteronormativen Situation, weil das da eben am krassesten ist. Da kommen immer wieder in mein Insta-Feed Informationen gespült, wie dass die Mehrheit der Frauen dann die Elternzeit nimmt und dass immer noch so wenig Männer die Elternzeit nehmen. Und wenn die Paare, nachdem das Kind da ist, die Elternzeit nehmen, dann nehmen sie sie zusammen, um einen Monat nach Thailand zu fahren, anstatt dass der Mann tatsächlich einfach ganz normal Elternzeit nimmt und das Kind im Alltag hat und einfach mal weiß, was da im Alltag so anfällt. Weil dann nach dem Monat Thailand irgendwie geht der Mann dann wieder arbeiten und die Frau denkt wieder auch alleine an alles. Genau, und deswegen geht es darum, dieses Denken ist ja eben deswegen Mental Load. Es geht nicht nur um den physischen Load, sondern um dieses Denken. Und wenn Männer so Sachen fragen wie, was soll ich denn einkaufen? Das ist schon das Problem. Also genau wie du sagst, hättest du mal was gesagt oder was brauchen wir denn? Das ist die Frage, die schwierig ist. Weil jetzt muss die Frau denken, dass das Klopapier alle ist, was sie nächste Woche kochen will, was sie dafür braucht und welche anderen Dinge noch alle sind und wer noch Geburtstag hat, wo man womöglich noch ein Geschenk besorgen muss. Und all diese Dinge, die denkt die Frau in dem Augenblick, wo der Mann fragt, was soll ich denn einkaufen?
Genau. Und diese Erwartung spielt ja auch da noch mit rein. Also er erwartet, dass sie das eigentlich schon auf dem Schirm hat und ihm einfach so delegiert dann, ne? Ist auch krass.
Ja. Und das ist also, wie gesagt, ne, wir sind da jetzt hier mit Absicht gerade, weil das eben einfach die Mehrheit ist in dieser heteronormativen Situation, wenn wir davon sprechen, von Mann und Frau und so weiter, weil das eben da Zahlen gibt zu all diesen Dingen. Ja, du hast mir das Comic geschickt, da sind so viele pointierte Sachen drin. Oh, das ist so krass, wirklich. Wenn man das liest, dann tut es richtig weh. Du hast auch noch einen Glaubenssatz aber mitgebracht, weil wir eben auch über die Werte gesprochen haben, der sagt, beschäftigt sein bedeutet wichtig sein.
Ja, ich finde, der ist so, so wichtig irgendwie, wenn wir gucken, unsere ganze Gesellschaft, jeder ist so beschäftigt, busy und summt so vor sich hin und so. Und ich denke, viele haben auch Angst davor, dieses Beschäftigtsein abzulegen, aus Angst irgendwie als faul bewertet zu werden, unfähig oder so, ne? Und deshalb tragen wir manchmal dieses Beschäftigtsein wie so eine Medaille mit uns herum und denken, wenn wir da aussteigen aus diesem Club ohne diese Medaille, dass wir dann vielleicht weniger wert sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sich auch zu fragen, erlaube ich mir das dann auch, das abzulegen, das wirklich, wirklich ganz genau zu hinterfragen, weil das kann wirklich eine Barriere sein, damit wir aus diesem Teufelskreis rauskommen.
Und das ist auch was Wichtiges. Also wenn ihr dabei seid, eure Werte nochmal aufzuschreiben und zu gucken, was ihr eigentlich jeden Tag tut in, mir fallen immer diese englischen Worte ein, es tut mir leid, in Alignment, also in Zusammenhang quasi mit euren Werten, dann in dem Zusammenhang auch nochmal gucken, bin ich die ganze Zeit beschäftigt, um beschäftigt zu sein, oder mache ich das wirklich, weil es mir wichtig ist? Dazu fällt mir noch eine lustige Anekdote ein. Ich habe mal von jemandem gehört, der war in der Vorweihnachtszeit bei 7 Weihnachtsfeiern. Vom Sportverein, vom Musikverein, irgendwas von den Kindern, irgendwas noch von einem anderen Club, dann noch das mit den Familienmitgliedern und mit den anderen, und es waren 7 Weihnachtsfeiern. Und diese Person war mega im Stress natürlich, weil das heißt jedes Mal irgendwas mitbringen, Plätzchen backen, irgendwelche Geschenke mitbringen oder so. Und ich hatte 2. Und, aber es, man fühlt sich dann, glaube ich, auch ganz wichtig und so sehr eingebettet ins Leben. Aber es war purer Stress. Also nur so als Inspiration für beschäftigt sein bedeutet wichtig sein. Vielleicht auch nicht. Und es gibt ja auch dieses FOMO, Fear of Missing Out. Wollte ich auch nochmal an dieser Stelle reinwerfen. Aber wie kann uns denn jetzt also Achtsamkeit helfen, wenn wir jetzt also festgestellt haben, gut, ich weiß, das will ich wirklich machen, das ist mir wichtig. Das ist aber schon immer noch ganz schön viel und immer muss ich an alles denken.
Also Mental Load ist ja nichts anderes, wenn wir es wirklich runterbrechen, als Stress. Und wir wissen ja, wenn wir Achtsamkeit trainieren, das haben unendlich viele Studien mittlerweile gezeigt, ich kann sie gar nicht mehr alle auflisten, weil es so viel ist, dass Achtsamkeit, also die Fähigkeit, dass wir in den gegenwärtigen Moment zurückkehren, einfach wirklich beobachten, was da ist in uns, Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen und um uns herum, und diese Dinge einfach nicht verurteilen, immer wenn wir zurückkehren, dass das uns schützen kann vor Stress. Also wirklich auch auf gesundheitlicher, körperlicher Ebene, dass unser Immunsystem besser ist. Und das heißt, wenn wir im Alltag weg von diesem Multitasking, weil, also ich stelle mir Mental Load wirklich wie so ein Jonglieren vor, ja, von Ideen, von Plan und so weiter. Wenn wir sagen, okay, eine Sache nach der anderen, ich stoppe immer wieder, check in mich hinein, ist es eigentlich gerade zu viel, ist es wirklich notwendig, kann ich nicht einfach ein paar Dinge loslassen und auch meinen inneren Perfektionisten mal ein bisschen runterschrauben, das tut uns einfach gut. Und wir können wirklich damit anfangen, beispielsweise mit einer ganz einfachen Übung, Single-Tasking statt Multitasking. Weil da ist auch wieder dieser Glaubenssatz, mehr ist irgendwie besser, ne? Mehr Sachen machen, mehr Projekte und so, und immer muss alles gut sein. Sondern wirklich runterfahren und sagen, ich mache eine Sache nach der anderen. Und dann, und da habe ich ja mein super Beispiel von meiner Patientin mit ihren 3 Kindern, die hat ja gedacht am Anfang, oh Gott, also was wollen sie hier mit ihrem Single-Tasking, das schaffe ich ja nie im Leben. Sie hat gemerkt, sie schafft die Dinge einfacher und leichter und ist weniger erschöpft danach. Also das ist ein sehr, sehr, nicht irgendwas Hochgegriffenes oder so, sondern mitten aus dem Leben heraus, dass Achtsamkeit sich auch bei sehr beschäftigten Menschen wirklich implementieren lässt, so sagen wir.
Okay, dann habe ich das auch gemacht. Und dann bin ich also achtsam, ich kenne meine Werte und so weiter. Und dann komme ich trotzdem zu dem Punkt, dass ich wissen will, mache ich jetzt als Frau, um in diesem Beispiel zu bleiben, denke ich immer an alles, mache ich immer alles alleine, und macht der Mann genauso viel wie ich, machen wir wirklich hier 50-50, oder habe ich einen Vollzeitjob und dann noch den Vollzeitjob zu Hause? Und es gibt ja immer das Argument, dass Männer sagen, ja, ich mache ja dafür andere Sachen, wie ich kümmere mich darum, dass das Auto zur Werkstatt gefahren wird oder so, ne? Und das ist total spannend, weil man gucken kann, ist das wirklich genau das Gleiche, alle 2 Tage die Wäsche zu waschen und aufzuhängen und einmal im Jahr das Auto in die Werkstatt zu bringen. Also vom Workload her, ne? Und da gibt's einen Test.
Ja, genau. Da habe ich einen Test mitgebracht, den kennst du ja auch schon, Diane. Das ist der sogenannte Mental Load Test. Und den könnt ihr einfach, wenn ihr googelt, Mental Load Test equal Care Day. Wenn ihr den googelt, kommt ihr auf diese Seite, der ist auch kostenlos. Und da sind verschiedenste Aufgaben aus dem Alltag aufgelistet. Also Haushaltssachen wie zum Beispiel Bett machen, kochen, saugen, wischen, putzen, Bad putzen und so weiter. Aber auch Kleider auswählen und was haben wir hier noch? Gespräche mit den Kindern und so. Also alles ist aufgelistet und es wird dann aufgeteilt in Spalten. Also wirklich Dinge, die man täglich macht, wöchentlich, monatlich oder einmal jährlich, wie aus deinem Beispiel. Und dann kann man den Test zweimal ausdrucken. Einmal füllt man es selbst aus und das andere für den Partner. Und jeder kreuzt mal an, was er glaubt, so oft zu machen. Und dann kann man wirklich mal vergleichen, wie viel ist denn da? Und dann wird die Punktzahl auch am Ende addiert. Es ist aus zweierlei Hinsicht für mich, finde ich, spannend. Einmal, dass man die Wahrnehmung checkt, weil vielleicht glaubt man ja, der andere macht gar nicht so viel. Und dann kreuzt er irgendwie die halbe Seite an oder so. Und dass man halt auch wirklich diesen Unterschied sieht zwischen täglichen Aufgaben oder halt auch nur so Sachen, die halt einmal im Jahr anfallen. So, ne? Einmal zur Werkstatt. Zählt halt nicht so viel wie jeden Tag kochen.
Und ich muss gerade lachen, weil ich habe den Test auch vor mir. Den hat übrigens Jo Lücke entwickelt. Sie ist Sprecherin der Initiative Equal Care Day. Und sie muss da lange gesessen haben und sich überlegt haben, was sie den ganzen Tag macht mit ihren Kindern. Wie zum Beispiel Wechselkleidung prüfen. Also ich glaube, um auf auch mein Beispiel von vorhin zu kommen, wenn jemand, glaube ich, mit einem Kind nicht einen Alltag erlebt hat, sondern vielleicht nur im Urlaub mal ein bisschen am Strand gebuddelt hat, dann hat man solche Sachen einfach nicht auf dem Schirm. Und deswegen ist es genau wie du sagst, also auch den Fokus zu schärfen und zu gucken, okay, was macht man eigentlich so? Ach so, Altglas wegbringen. Stimmt ja, ich habe diesen Test vor mir, deswegen lese ich die ganze Zeit davon ab und muss so lachen. Ah ja, stimmt, wir haben immer gar kein Altglas in der Wohnung. Wer macht denn das? Ach so, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Na, jetzt bin ich natürlich ein bisschen provokativ mit Absicht, aber das kann, glaube ich, ja, interessant sein, wenn man das als Paar macht, als Familie vielleicht oder in einer WG sogar. Kann man das ja auch machen, wenn jemand sagt, ich habe hier das Gefühl, eure WG-Haushaltsperson zu sein, da habe ich keinen Bock mehr drauf hier und jetzt machen wir mal alle zusammen den Test und so. Das ist cool, glaube ich. Das ist ein gutes Tool. Und eine Studie hast du auch mitgebracht, ne?
Genau, eine Studie habe ich mitgebracht von Allison Deminger. 2019 wurde sie veröffentlicht in der American Sociological Review. Das ist eine Forschende von der Harvard University. Und die wollte sich anschauen, welche kognitiven Dimensionen denn unter diesen Haushaltspflichten fallen und hat 35 Paare sehr, sehr ausführlich interviewt. Und konnte tatsächlich in dieser qualitativen Studie kognitive Dimensionen von Haushaltspflichten identifizieren. Dazu gehört einmal, dass die PartnerInnen immer wieder gesagt haben, sie müssen in ihrer Arbeit Bedürfnisse antizipieren, Optionen identifizieren, dann tatsächlich entscheiden und dann auch immer gucken, ob diese Entscheidungen, also ob es dann Fortschritt gab. Das hört sich jetzt alles ein bisschen abstrakt an. Vielleicht können wir das an einem Beispiel machen. Beispielsweise, da steht an, es soll ein Familienurlaub geplant werden. Ne? Dann zeigt sich immer wieder, dass Frauen, die müssen schon im Vorfeld überlegen, nächsten Sommer, was können wir denn eigentlich machen? Und dann müssen sie die verschiedenen Optionen identifizieren. Wo könnten wir denn hinfahren? Nach Griechenland oder Italien oder so? Oder bleiben wir doch hier? Dann entscheiden sie meistens auch und müssen dann gucken, okay, wenn sie sich dafür entschieden haben, müssen die Kinder noch irgendwo angemeldet werden oder muss irgendwie frühzeitig Urlaub gebucht werden oder so, ne? Also all diese Dinge umfassen das und das ist nicht einfach nur so, wir gehen in Urlaub, sondern da liegt ganz, ganz viel drunter.
wir gehen in Urlaub, alles klar, los geht's.
Genau, aber so, es ist auch so, wenn Dinge erledigt werden, dann fühlt sich das ja auch immer sehr leicht an, aber erst die Person, die es macht, die weiß erst, wie sich das anfühlt. Und es war ganz spannend in dieser Studie, dass die Männer auch von ihren Frauen oft so gesprochen haben, die ist wie die Projektmanagerin, sie hat alles im Überblick. Und ich habe als Idee, habe ich kurz echt überlegt, man könnte ja mal so eine Stellenanzeige für die Jobbeschreibung eines Managers irgendwie aufschreiben und dann vergleichen, was Frauen oder Mütter tatsächlich machen. Und da wird man sehen, es sind sehr, sehr viele Parallelen einfach. Ne? Und diese ganze Arbeit, also es ist nicht einfach nur das Kloputzen oder irgendwie Badputzen, sondern dieses Plan, das frisst so viel Energie. Und wir wissen einfach, diese kognitive Energie, die ist einfach begrenzt und sie wird noch begrenzter oder angezapft, wenn wir unter Stress sind. Also könnt ihr euch quasi vorstellen, wenn man alles zusammenhaut, wie anstrengend das einfach ist. Und das kam wirklich in dieser Studie heraus.
Faszinierend und wieder wissenschaftlich hier belegt. An dieser Stelle von mir auch noch ein Buchtipp von Patricia Camarata, Raus aus der Mental Load Falle. Da steht das auch alles nochmal drin. Kann ich euch auch ans Herz legen. Also Mental Load, es geht um die Sache, die in unserem Kopf passiert und wie wir achtsam damit umgehen. Und man kann natürlich auch mal sagen, das macht mir aber Spaß. Ich muss gestehen, als du eben beschrieben hast, wie man einen Urlaub plant, dachte ich, hihi, das mache ich super gerne.
Boah, ich hasse es richtig. Wirklich? Boah, ich finde es ganz schlimm. Ja, ich finde irgendwie so Airbnbs raussuchen oder so, oder Flüge. Ich finde das so schrecklich.
Das ist ja witzig.
Aber wie cool. Also ich weiß, es gibt Leute, die mögen das. Ja. Also ich, meine Schwester zum Beispiel mag das, ich delegiere das dann immer so. Ich sage, kannst du mir helfen?
Oh, aber du findest ja auch dann Leute, die dann diesen Mental Load quasi übernehmen. Das ist ja praktisch.
Ja, das ist zum Beispiel auch ein Tipp. Ja, wenn man weiß, man mag das nicht und man quält sich so durch, sollte man um Hilfe bitten. Ja. Und zum Beispiel meine Schwester, die ist richtig gut da drin, die macht das auch gerne. Also danke nochmal für all die Urlaube, die sie für mich plant. Ja. Man sollte sich Hilfe suchen. Ja.
Voll gut, weil ich habe gerade gedacht, oh, ich liebe das, das macht mir richtig Spaß. Ich sitze dann da, gucke mir Sachen an, ich gucke mir Orte an, ich google dann die Orte und überlege mir, wo ich hingehen will. Und ach, das finde ich herrlich. Aber genau wie du sagst, es gibt natürlich auch Sachen, die ich überhaupt nicht mag, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Das kommuniziere ich aber dann auch. Also ich sage, ich backe ja nicht. Und wenn ich irgendwie mal dazu angehalten wurde, in der Vergangenheit bei irgendeiner Art Kuchenbazar irgendwas zu backen, habe ich das nicht gemacht. Also ich glaube, dass kein Familienmitglied bei mir traumatisiert ist, deswegen ich habe dann halt was gekauft, weil ich halt immer sage, ich mache das nicht, ich möchte das nicht, das dauert Stunden bei mir, es schmeckt meistens nicht mal und ich möchte in der Zeit lieber was anderes machen. Und sei es einen Achtsam-Podcast aufnehmen oder, keine Ahnung, meditieren oder irgendwas anderes machen. Und weil wir gerade bei Kuchen sind.
Gute Überleitung. Ja, ich habe nämlich Übungen auch noch mitgebracht, wie wir mit Mental Load umgehen können. Und der eine Punkt heißt Energiekuchen. Also das mache ich tatsächlich in der Therapie mit meinen Patientinnen, dass wir sagen, okay, sie wissen nicht genau, wohin Energie fließt, dann malen wir mal so ein Kuchenstück auf, 100%, und wo geht irgendwas hin? Also zum Beispiel mit Wäsche waschen oder Arbeit und so weiter, dass man einfach mal sieht, wo fließt die Energie eigentlich hin. Und was oft irgendwie kommt, ist dieser Aha-Moment, boah, ich mache ganz schön viel eigentlich, ne? Weil dieses an etwas Denken, das frisst zwar kurzfristig Energie auf, aber man ist sich gar nicht dessen bewusst, wie viel das eigentlich Raum einnimmt. Also würde man wirklich das mal tracken, an was man alles denkt, wie viel Zeit man dafür in Anspruch nimmt, ne, kommt da ganz schön viel zusammen. Und deshalb male ich das dann immer auf, ne, wo geht was hin und so weiter. Weil es geht bei diesem Umgang mit Mental Load vor allen Dingen darum, diese unsichtbare Arbeit letzten Endes sichtbar zu machen und bewusst zu machen. Da hilft ja zum Beispiel auch dieser Tester, aber auch ein Energiekuchen.
Also richtig, den man quasi aufmalt.
Richtig aufmalen in Törtchenstücken, so ja, wie groß ist dieses Stück dafür und dafür, also für zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung oder so. Oder
oh, das ist aber gar nicht
Einkauf.
So einfach. Da muss man ja richtig die Zeit tracken.
Ja, ich sag immer so Pi mal Daumen, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst denkt man, viele sagen auch, ach na, das ist ja nur so ein bisschen, da mache ich es doch gleich selbst, weil wenn ich das dann irgendwie abgebe, das ist übrigens auch der nächste Punkt, dann dauert das so lange. Ne? Ja. Aber wenn man alles selbst macht, jeden kleinen Mist irgendwie so, das addiert sich natürlich. Das heißt, es lohnt sich kurzfristig, es ist aufwendig, wirklich mal alles zu tracken, aber dann sieht man auch, wie unglaublich viel es ist.
Und ganz viel ist es auch, ich bin ja Mutter, zu kommunizieren. Zu kommunizieren, wer wann wo mit wem verabredet ist, bei den Kindern zum Beispiel, wer wann wo zu sein hat, bei welchem Kindergeburtstag und so weiter. Also dieses, wenn ihr Mütter auf eurem Smartphone rumhacken seht, dann kann es sein, dass die gerade Mental Load abarbeiten. Also, dass die einfach Orga-Kram machen, dass die einfach Dinge organisieren, dass die womöglich vielleicht auch nochmal irgendwie was bestellen oder so. Dann, nur weil wir doch oft Dinge beurteilen, die wir im Außen sehen. Und ich habe schon auch öfter mitgekriegt, wie dann irgendwer sagt, ach, und die Mutti ist wieder am Handy die ganze Zeit, ne? Und man denkt so, oh ey, du weißt doch gar nicht, was die da gerade macht. Vielleicht recherchiert sie gerade Hausarbeitenbetreuung fürs Kind und macht nicht da, keine Ahnung. Und selbst wenn sie auch für sich selber was einkaufen würde, wäre es auch nicht schlimm. Aber das nur nebenbei. Also dieses Kommunizieren, finde ich, wäre bei mir, glaube ich, ein relativ großes Tortenstück.
Ja, und man kann das auch nochmal visualisieren, indem man wirklich so einen gemeinsamen Familienkalender hat. Also wirklich so ein Board, vielleicht in der Küche, wo alles draufsteht, damit jeder auch irgendwie Bescheid weiß, damit nicht eine Person das alles tragen muss und jeder dann zu dieser einen Person hinrennt, sondern versuchen, das alles auf so ein Whiteboard vielleicht oder eine Tafel oder so drauf zu machen. Und mir hilft es ja zum Beispiel auch bei To-Do-Listen. Wenn ich die Dinge aufschreibe, dann ist es aus meinem Kopf raus. Und so kann man sich das auch aufteilen und immer aufschreiben, wer ist dafür verantwortlich. Also nicht nur, die Wäsche muss gewaschen werden, sondern auch aufschreiben, wer macht das?
Aha, okay, also so, weil ich wollte gerade in den konkreten nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wie gehen wir jetzt einen Schritt weiter, wenn wir sagen, okay, mein Kuchen ist ganz schön mental loadig, ich mache hier ganz viel, ich denke immer mit, ich kommuniziere, ich habe immer alles auf dem Schirm, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte aus dieser Nummer raus und dann sage ich so, du denkst jetzt immer an alle Kindergeburtstage. Und dann macht der andere das aber nicht und dann denke ich doch wieder dran.
Und das ist auch etwas, wenn man das ja schon so lange gemacht hat und immer gesagt hat, okay, ich bin dafür zuständig. Die anderen, die wissen das ja auch so, die macht das super gut, dann macht sie es halt weiter, ja. Ist man auch gut, weil man natürlich viel Übung hat. Und wenn man jetzt eine Aufgabe abgibt an den Partner zum Beispiel oder jemand anderen, dann kann man ja eigentlich gar nicht erwarten, dass das sofort perfekt läuft, weil die andere Person hat ja noch gar nicht so viele Übungsgelegenheiten gehabt. Also es hat auch was mit unserem eigenen Perfektionismus und unserem Anspruch zu tun. In dem Moment, wo ich eine Aufgabe abgebe, muss ich mir auf die, weiß nicht, was beißen, irgendwie so eine Zunge oder so, ja, kurz einfach aushalten, dass es vielleicht am Anfang nicht perfekt ist und holprig ist. Kurzfristig tut das weh, aber langfristig ist es trotzdem etwas, was aus meinem Radar weg ist. Und das ist auch eine Praxis, das ist auch eine Gewohnheit. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, alles immer festzuhalten, kontrollieren zu können, ja, dann ist es natürlich schwieriger, kurzfristig was wegzugeben. Aber langfristig entsteht mehr Raum, mehr Energie, wir werden auch gelassener und lernen uns auch ein bisschen in ja, Fehlerhaftigkeit, Fehlertoleranz.
Gelassenheit ist natürlich auch ein ganz großes Thema hier bei Achtsam, weil wenn wir meditieren, dann werden wir automatisch gelassener und dann ist vielleicht auch irgendwas, was vergessen wurde, gar nicht mehr so die große Katastrophe. Da bin ich ja auch immer Verfechterin von zu sagen, ja gut, aber wenn was schief geht, was passiert denn dann? Also dann ist halt was schief gegangen. Und wenn man was vergisst, dann hat man halt was vergessen, zum Beispiel, um auch in diesem Kindergeburtstag-Beispiel zu bleiben, dann malt man vielleicht mal einen Gutschein, weil jemand vergessen hat, ein Geschenk zu kaufen. Who cares?
Ja, man wird ja auch kreativer, weil man dann erlernt, mit diesen Situationen umzugehen. Und je mehr man solche Situationen erlebt hat, desto mehr wird man sehen, ja, wirklich nobody cares.
Und vor allem eine schöne Achtsamkeitsübung oder ein schöner Gedanke ist ja immer, wird mich das in 5 Jahren noch belasten? Wird es mich wirklich in 5 Jahren noch belasten, dass ich jetzt keinen frischen Kuchen gebacken habe, sondern einen gekauften mit in die Schule gegeben habe? Ich glaube nicht. Ja, aber ja, wenn ich mich die ganze Zeit... Wie?
Perspektivwechsel nennen wir das, sehr gut.
Genau. Ja. Und wenn ich mich aber kaputt mache und abarbeite und immer alles perfekt haben möchte, dann wird mich das in 5 Jahren sehr wohl kümmern, weil dann brauche ich ganz sicher eine Therapie.
Ja, und da sehen wir auch schon, wenn wir uns um uns jetzt in diesem Augenblick in der Gegenwart gut kümmern, kümmern wir uns ja quasi auch um die Zukunft und da schließt sich der Kreis, weil Mental Load ja oft diese Sorge über die Zukunft ist. Also wenn wir gut zu uns selbst sind jetzt, ja, auch kleine Auszeiten, das ist wirklich besser als gar nichts und es geht. Es ist möglich, auch kleine Inseln, Achtsamkeitsinseln im Alltag zu erschaffen. Sorgen wir langfristig für uns, aber auch für unsere Familie natürlich, weil wenn wir komplett einen Burnout erleiden oder so, hat keiner was davon.
Also achtsam wahrnehmen, wie groß ist mein Mental Load, was mache ich den ganzen Tag, dann einfach mal vielleicht auch aufschreiben oder einen Kuchen malen, was wie viel gemacht wird von einem, woran man so alles wieder gedacht hat und was davon das größte Stück ist und so. Dann vielleicht diesen Test mit dem Partner oder der Partnerin zusammen machen und das schafft ganz, ganz viel Bewusstsein für das Thema. Und ja, wir hatten ja schon auch ein paar Tipps, die stehen dann in den Shownotes auch. Für Bücher, wenn ihr euch da noch mit beschäftigen wollt oder vielleicht Bücher verschenken wollt, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt und ihr sagt, oh, Person XY braucht da mal ein bisschen Inspiration, weil Person XY weiß vielleicht gar nicht, dass sie gerade im Mental Load versinkt. Du hast eine Übung mitgebracht für uns.
Ja, in dieser Übung, das ist so eine klassische Achtsamkeitsmeditation, eine Atemübung. Das ist für Situationen, wo wir uns einfach richtig gestresst fühlen und einfach so ein bisschen so zur Ruhe kommen wollen.
Dann vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Denn je mehr Menschen das tun, desto mehr können wir daran arbeiten, alle gemeinsam. und hoffentlich auch zu unserer aller Zufriedenheit, damit es uns allen besser geht, damit eben keiner einen Burnout bekommt, damit wir um uns kümmern, um dann für andere da sein zu können. Also vielen Dank, dass ihr achtsam hört. Teilt die Folge, wie gesagt, auch gerne mit jemandem, wo ihr sagt, hey, na, Mental Load, schon mal drüber nachgedacht. Da freuen wir uns auch. Und ansonsten würde ich sagen, entspannt euch, lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und genießt die Übung von Mai Hyung und bitteschön.
Dies ist eine Übung, die du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass deine To-Do-Liste immer länger und länger wird und du dich überfordert fühlst. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass alles viel zu viel wird und du ganz allein mit all deinen Aufgaben bist. Da ist so vieles, an das du vielleicht denken musst. Dann lade ich dich ein, dir etwas Zeit für dich zu nehmen, für eine kurze Übung, um wieder Kraft zu schöpfen. Suche dir dafür einen ruhigen Ort, an dem du alleine bist. Es reichen schon 5 Minuten. Das kann auch auf der Toilette sein. Oder vielleicht bleibst du einfach noch 5 Minuten länger im Auto sitzen, bevor du zu deiner nächsten Verpflichtung aufbrichst. Nimm zunächst 3 tiefe, nährende Atemzüge. Mit jeder Einatmung atmest du Energie und Wärme ein. Mit jeder Ausatmung lässt du den ganzen Druck und die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Lasse mit jeder Ausatmung die Schultern etwas weiter Richtung Boden sinken, damit sie sich entspannen können. Stelle dir vor deinem inneren Auge einen friedlichen Ort in der Natur vor. Ein Ort, an dem du ganz allein sein kannst. Die Temperatur an diesem Ort ist angenehm. Nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. So, dass du dich wohlfühlst. Dort ist ein Platz, an dem du dich ausruhen kannst. Vielleicht ist da eine Hängematte oder ein kuscheliges Bett. Richte es dir so ein, dass du dich sicher fühlst. Schau dich um und betrachte die Natur. Kleine bunte Schmetterlinge tanzen ganz sanft in der Luft. Sie schenken dir ihre Leichtigkeit. Du musst nichts machen. Nimm es einfach nur auf. Dort sind auch große Bäume, die dir einen angenehmen Schatten spenden. Ihre Wurzeln reichen tief in die Erde. Sie stehen dort schon viele Jahre und haben so viel überdauert. Die Bäume schenken dir ihre Festigkeit. Nichts kann dich umwerfen. Du spürst die leichte Windbrise auf deiner Haut und siehst den Wolken am Himmel hinterher. Es sind ganz weiche, fluffige Wolken, die ganz frei am Himmel vorbeifliegen. Der Himmel ist unendlich weit. Da ist so viel Raum. Der Himmel schenkt dir diesen Raum. Du spürst, wie sich alles in dir weitet. Mit jeder Einatmung verbindest du dich noch mehr mit den Qualitäten, die dir dieser Ort schenkt. Mit jeder Ausatmung lässt du los und beruhigst deinen Körper. Erinnere dich daran, wie viel du in der Vergangenheit geschafft hast. Du wirst auch diesen schwierigen Moment gut überstehen. Und erinnere dich auch daran, dass es total in Ordnung ist, nach Hilfe zu fragen und Aufgaben abzugeben. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, für dich da zu sein. Ich wünsche dir viel Kraft und Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.